Geboren am 9. Oktober 1960. In Susten in die Schule gegangen. Nach dem Kollegium in Brigg das Theologiestudium in Chur, Lyon und Freiburg. Ein Praktikumsjahr in Zermatt. Am 13. Juni 1987 dann Schiene Priesterweihe. 4 Jahre als Kaplan in Natersch. 2 Jahre Jugendseelsorger. Und jetzt in der Ausbildung zum Lastwagenmechaniker. Und hinter all diesen Zahlen und Stationen steht eine Person, die schon ein Haufen erlebt hat. Ist ein Rotogast und ist am Donnerstag der Reinhard Imhasli. Eine Minute nach der 8. Ganz herzlich guten Abend am Mikrofon Sekat Astrid Imboden. Wieder ist es Donnerstag am Abend und das heisst Rotogast-Zeit. Zeit für ein bisschen miteinander zu reden, für miteinander zu hängen. Und auch heute Zeit für ein bisschen mehr zu erfahren über den heutigen Rotogast, der Reinhard Imhasli. Zuerst aber wollte ich ihm Reini ganz persönlich Merci sagen, dass er meine Einladung angenommen hat. Und ich muss sicher am Anfang von der Sendung sagen, dass mich selten eine Sendung jetzt fast in dem ganzen Radiojahr im Vorfeld eigentlich so beschäftigt hat, wie aber der heutige Rotogast. Und merci vielmals, dass also der Weg ins Studio gefunden hast. Merci vielmals, Reinhard Imhasli. Und okay. Gleichzeitig herzlich willkommen. Reinhard, wenn ich jetzt gerade vorher bin, von Natersch auf Fisch gefahren, ist mir sicher, dass man eigentlich als Priester eine recht grosse Medienpräsenz hat und dass man eigentlich immer in der Öffentlichkeit steht. Wie ist denn das jetzt so also für dich, jetzt, wo du eigentlich ein normalsterblicher Mensch bist? Fällt dir das eigentlich, dass jetzt eigentlich nicht mehr in Anführungszeichen etwas Besonderes, etwas ja, von öffentlichem Interesse bist?
Nein, mir fällt eigentlich gar nichts, weil das ist wahrscheinlich auch so meine Art zu leben, eigentlich eher so gemütlich, so und nicht unbedingt in der Öffentlichkeit stehen, weil von daheim aus wir eigentlich schon ganz eine einfache Familie gewesen und darum fällt mir im Moment das eigentlich nicht. Und ich muss sagen, jetzt in meiner neuen Arbeit bin ich relativ viel noch unter Wachs im Ortsbus oben und heute Abend wieder so in der Öffentlichkeit und die Leute, die ich vorher kennt habe und ja, mit denen gibt es immer noch so Kontakt und so und das lenkt mir eigentlich.
Jetzt haben wir eigentlich schon einen grossen Sprung gemacht und du hast auch deine Familie angesprochen. Wie ist es im Vorspann gekehrt? Du bist in Susten aufgewachsen. Seid ihr eine grosse Familie?
Ja, je nachdem. Also wir waren 3 Kinder gewesen, oder sie es noch. Eine Schwester, die 2 Jahre älter ist als ich und ein Bruder, der 2 Jahre jünger ist.
Und Susten aufgewachsen, Susten in die Schule gegangen und auch in die Sekundarschule?
Jawohl, also meine Eltern sind 57, wenn ich geheiratet haben, sind die in den Susten gegangen, weil der Vater da Arbeit gefunden hat im Josefsheim. Und nachher sind wir alle 3 Kinder da geboren und da aufgewachsen. Und wir sind eigentlich da, ist eigentlich meine Heimat gewesen, bis im 88, wie der Papa ist pensioniert worden und nachher ist der, sind sie vorgezogen.
Könntest du von dir sagen, dass du ein glückliches Kind hättest gehabt?
Ja, ich hatte sehr eine glückliche Kindheit. Ich habe sehr viel erlebt und ja, eine einfache Kindheit, teilweise eine harte Kindheit, aber eine glückliche.
Jetzt, du hast mir vorher gesagt, dass deine Schwester im Kloster ist und du hast ja dann auch einen christlichen, einen religiösen Beruf gewählt. Hat auch das Elternhaus so geprägt? Sind dir, sagen wir mal, streng katholisch erzogen worden?
Also ich würde vielleicht nicht sagen, so streng katholisch erzogen worden. Wir sind sicher recht hart erzogen worden. Das ist richtig. Aber Sachen glauben sie. Wir würde sagen, so wie jede andere Familie erzogen worden. Wir haben, glaube ich, sicher mit unserer Familie immer so wichtig gewesen, ins Gebet und Kirche. Aber dass jetzt das unbedingt von da zurückzuführen ist, ich glaube es nicht.
Also ohne quasi so einen Zwang, eins von unserer Familie müssen irgendwie...
Nein, absolut nicht, weil wenn dann mal der Gedanke ist aufgekommen, wenn die Schwester ist im Institut war und Lehrerausbildung gemacht hat, dann ist eigentlich, also wo der Gedanke mal aufgekommen, da hat man so teilweise gehört, man anderen erzählen, die gehen das Tags ins Kloster, und da hat sich eigentlich die Mütter sehr stark dagegen gewehrt. Mama hat eigentlich nie unbedingt wollen, dass jemand von uns jetzt ins Kloster geht oder jemand Priester wird. Und mir persönlich haben die Mütter auch nie irgendjemand gesagt, ich sollte nicht Priester machen oder so. Aber ich weiss nachher von der Schwester, die mir die erzählt hat, dass Mama eigentlich sehr mit Skepsis irgendwas wo hat zugeschaut, dass ich dann auch Beruf als Priester ergreife oder so. Verschießt das teilweise her gewesen. Und teilweise aber immer so die Frage gewesen, ja, wie geht das, wird ihr das durchstehen und so weiter. Und das ist schon ein recht her gewesen für sie.
Wir haben als Kind sie haben da Priester gespielt, Mass gespielt. Hat der kleine Reinhard auch sie Mass gespielt?
Nein, so fromm ist ihr nicht gewesen.
Ich weiß nicht, ob das mit Frommheit zu tun hat. Bei Priester sieht man ja oft, das ist kein Beruf, das ist eine Berufung. Bist jetzt du jetzt eines Tages aufgewacht oder, und hast gewusst, so, ich muss Priester machen? Oder wie ist denn das? Also, hast du als 13-Jähriger das schon gewusst oder hast du das schon immer gewusst? Oder?
Also wenn das einfach wäre, wäre das schön. Nein, das ist eigentlich auch im Nachhinein ist noch recht schwer zu sagen, wo das genau angefangen hat und so. Also ich mag mir gar gut, wir waren in den jungen Jahren Messdiener gewesen und da haben wir sicher immer Schiene frei gehabt. Und wir sind damals an der Sustau ein paar Kollegen gewesen, die nachher die jungen Messdiener ausgebildet haben, die teilweise am Sonntag die Lesungen gemacht haben, die so durch ein bisschen mehr engagiert haben in der Kirche. Aber das hat damals eigentlich noch nicht so angefangen. Und ich kann mir auch noch ergeben, der damalige Pfarrer hat schon mal gesagt, ja, wenn er mal einen auf einem Seminar geht, das wäre schon wunderbar. Und ja, wir haben in diesem Moment alle gelacht über das und jeder der andere gepackt und gestippt und gesagt, geh in die Tür und geh in die Tür. Aber schlussendlich hat ja dem eigentlich niemand ernst nachgedacht. Und trotzdem muss ich sagen, hat es Zeit gegeben, wo ich dem schon noch ein bisschen benachgegangen. Es hat mir doch ein wenig ganz in der Ruhe gelassen. Aber nachher, mittlerweile so auf dem Weg ist interessant wurde eigentlich so die Jugendarbeit. In der Jugendarbeit haben wir sehr viel damals im Jugendverein sonst diskutiert über Menschen, Gesellschaft, Glaube, Kirche, was kommt nach dem Tod oder ganze Fragen von Leiden und so weiter. Und das kann teilweise schon so eine Motivation sein, dass man nachher in das Theologiestudium gestiegen wird. Ist.
Also heisst das quasi, was du ins Kollegium bist gegangen? Hast du da im Prinzip schon gewusst, nachher könnte ich mir ein Theologiestudium vorstellen?
Nein, wenn ich das Kollegium angefangen habe, habe ich das überhaupt noch nicht gewusst. Wenn ich dazu mal hätte gewusst, dass ich Priester will werden, so hätte ich ja einen anderen Typ machen müssen. Dann hätte ich quasi schon von Anfang an Latinausbildung machen sollen. Und so habe ich eigentlich, weil ich das nicht gewusst habe, habe ich Matura C gemacht, also eher Mathematik und Rechnen als Latein.
Aber was hätte dich im Verlauf von der Zeit, also von der ganzen Entwicklung, von der Phase, wo du immer ein bisschen mit dem Gedanken gedreht hast, was hat dich eigentlich gereizt am Beruf? Man hat ja, wenn man einen Beruf wählt, doch eine gewisse Vorstellung.
Ja, ich will vielleicht nur sagen, also wenn ich ins Kollegium gegangen bin oder angefangen habe, zuerst habe ich immer mal eine Lehre werden. Zu der Zeit, als ich in dem Alter war, für den Beruf zu greifen, hat so häufig Kandidaten gegeben, dass ich einfach nicht alles in der Psyche. Heute bin ich nicht mehr darüber geraunen. Nachher, was auch noch war, also so im zweiten, dritten Jahr, hatte ich immer noch so das Gefühl, so Tierarzt wäre etwas, was mich sehr interessiert hätte, weil mein Vater ja in der Landwirtschaft tätig war und Verwandtschaft auch beider Seiten, Mütter und Vaterseite an Bäuerin dienen. Und da haben wir immer so den Hang noch zur Landwirtschaft gehabt, zu den Tieren und so weiter. Das haben wir das eigentlich auch noch so gemacht. Und erst so im vierten, fünften Jahr hat das ein bisschen angefangen, wo man sich mehr Gedanken über solche Sachen gemacht hat. Und zwar, interessant ist, ich hatte dazu mal einen Mathematiklehrer gehabt, der Stefan Zelger, der ein Kollege war, war im 4 Jahre oder 5 Jahre, hat da Mathematik unterrichtet. Und beim Skitag auf der Bellalp, war das mit mir am Lift gewesen, und hat mir gesagt, du, Reinhard, Mensch, wäre das nicht einmal etwas für dich, mal dir Gedanken zu machen, also über Priesteramt und so weiter und so fort. Und ich habe das eigentlich dann noch so ein bisschen versucht, aus dem Kopf zu schlagen, und dann hat er mir dann nachher mal Weekend geladen, also mit einer Gruppe junger Leute, die sich interessieren und geistliche Prüfen, und bin dann auch gegangen, und schlussendlich ist das teilweise schon noch der Gedanke oder die Hintergründe, die man dann vielleicht vorher schon hatte, ist dann ein bisschen mehr zum Tragen gekommen, und es ist dann auch ein bisschen vielleicht versucht, geklappt zu werden. Und sicher auch ein Grund, warum dass man dann schlussendlich nachher ist eingestiegen. Interessant ist auch, dass der Mathematiklehrer oder Professor ein Jahr vor mir dem Theologiestudium angefangen hat und dass wir nachher während im Studium sehr oft zusammen waren, zusammen in den gleichen Seminarien waren und nachher schlussendlich zusammen fertig gemacht.
Als Aussenstehender hat man immer das Gefühl, jemand, der mal Priester wird, der ist sicher schon als Kind und als Jugendlicher immer ganz ein Braver gewesen. Also ich denke mir, so eine geht vielleicht nicht unbedingt fast nach der Tag umeinander grölen oder geht vielleicht weniger zu Tanz. Ist das so? Bist du ein Braver gewesen?
Also ein Braver würde ich nicht sagen. Ich bin Bub gewesen, wie jeder andere. Ich muss sagen, wir waren ein bisschen ausserhalb daheim gewesen und darum waren wir vielleicht schon ein bisschen zurückgezogener gewesen als vielleicht andere in meinem gleichen Alter. Und nachher ist der Zug und auch noch Güdner, sonst muss man sagen, das Kino ist fast nicht drin gelegen. Da hätte man schon fast ein Auto haben, dass man mal ins Kino hätte gehen können, weil mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist man nicht dazu gekommen. Und ja, da ist man da eigentlich auch alt oder wenig gegangen. Und Fasnacht, wir sind immer gerne lustig gewesen. Wir haben daheim gesungen und gejohlt. Aber Fasnacht ist eigentlich auch etwas, was ich gerne dabei bin. Aber Maskenläufer, das ist jetzt eine Art, die ich nicht so habe. Und das Tanzen, das hat eigentlich mal der Tante versprochen, dass ich es lerne, bevor ich Priester werde. Aber noch heute kann ich es nicht ganz.
Hast du das noch offen? Viel Lebensfreude vermittelt sicher heute die Mad Dodo. Die Mad Dodo, das ist der erste Musikwunsch von Reinhard Imhasli. Wir hören uns das Salat de Fruits von der Mad Dodo an.
Ta mère t'a donné comme prénom Salade de fruits, ah quel joli nom. Au nom de tes ancêtres havaïens, il faut reconnaître que tu le portes bien. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Au fond de ma paillote, bord de l'eau, y a des ananas, y a des noix de coco.
Des noix de coco.
J'en ai déjà goûté, je n'en veux plus. Salade de fruits, joli, joli, joli. Tu plais à mon père, tu plais à ma mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. Un jour ou l'autre, il faudra bien qu'on nous marie. Tu plais à ton père, tu plais à sa mère. Salade de fruits, joli, joli, joli. C'est toi le fruit de nos amours. Bonjour, petit. la 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 la.
Mit Dodo, das war der erste Musikwunsch von unserem heutigen roten Gast, Reinhard Imhasli. Reinhard, wie war denn das jetzt, wo du eigentlich das Gefühl hast, doch jetzt will ich gar ein Theologiestudium machen? Du hast vorher gesagt, deine Eltern seien gerade bei der Schwester, wahrscheinlich ins Kloster gegangen, nicht gerade unbedingt hellbegeistert gewesen. Wie hätten jetzt deine Eltern reagiert? Oder ich denke auch in einem ganz bekannten Kreis, wenn du sagst, aber ich mache jetzt nicht Tierarzt, ich mache jetzt ein Theologiestudium.
Ja, für einen Haufen Leute oder meisten Leute war das eigentlich ein Stück weit überraschend gewesen. Und der grosse Teil, sie hat sicher Leute gehabt, die einem frecken, dass man so ein Studium in Angriff nimmt. Aber es war schon sehr viel Skepsis und umeinander gewesen. Und ein Haufen haben wir das eigentlich auch abgeraten. Also die engsten Verwandten, die wir gut gekannt haben oder teilweise sehr gut gekannt haben, die haben schon ein bisschen Angst gehabt vor dem ganzen Weg, den ich da einschlage.
Ein Theologiestudium, was lernt man denn da eigentlich? Was habt ihr denn da für Fächer?
Ja, da haben wir ein völlig grosses Programm. Also da lernt man zuerst einmal die alten Sprachen ein bisschen, wobei, da muss man sagen, dass man hat einen leichten Einblick in die Sprache, viel mehr kann man eigentlich nicht. Das heisst, man muss mindestens ein kleines Latinum haben, das heisst, gewisse Kenntnisse in latinischer Sprache. Dann sollte man gewisse Grundkenntnisse haben in griechischer Sprache und in Hebräisch. Das sind ja so die alten Sprachen von der Bibel, also im Neuen Testament in der Griechisch. Das Alte Testament ist vor allem in Hebräisch geschrieben, als Ursprache. Und nachher kommt dazu die Kirchengeschichte. Also wie die ganze Geschichte seit den 2000 Jahren in der Kirche vor sich geht. Und dann kommen die Einführungen in Bibel, Altes Testament, Neues Testament und Philosophie kommt dazu. Wir haben sogar in der Chur oben noch Psychologie gehabt. Ja, das sind so die Fächer in den Anfangsjahren. Nachher kommt uns sehr stark dazu die ganze Dogma-Geschichte, also die Lehrsätze von der Kirche. Wie sind die Lehrsätze, wie ist da dazu gekommen und wie sind die entstanden, in welchen Jahrhunderten, dass die gemacht worden sind und so weiter. Und dann kommt die Bibelauslegung, Exegese sagt man dem. Also wie gehe ich mit biblischen Geschichten um, wie gehe ich mit diesen Texten um. Und etwas, was natürlich auch höchst interessant ist, ist die ganze Frage von Moral, Ethik, also die ganze Frage vom sittlichen Leben, vom wie lebe ich als Christ, wie lebe ich als Mensch, Lebensfrage.
Reinhard, wenn ich an ein Studium denke, dann denke ich aber an Auswendiglehre, an Lehre irgendwie. Aber wie lehrst du jetzt? Also du gehst an die Vorlesungen, ihr aber mit diesen sehr, zum Teil sehr psychologischen und religiösen Fächern. Aber was lehrst du da jetzt auswendig? Müssen die eigentlich irgend so stur gewisse Lehrbücher auswendig lehren, oder?
Also gut, das entscheidet sich natürlich von Fach zu Fach. Aber in der Sprache, dann musst du einfach mal Werte drillen, Grammatik drillen, wie in alle anderen Fächer auch. Und nach der Einführung in der Bibel, da geht es einfach mal darum, so gewisse Zahlen, gewisse Autoren zu lehren. Also, wer hat die Texte geschrieben, wie sind die Texte an der Bibel entstanden, welchem Jahrhundert sind die geschrieben worden, in welchen Jahren, was sind das für Menschen gewesen, die das geschrieben haben, das müssen wir mal ein bisschen lehren. Aber das gibt es ja auch nicht unbedingt, weil jedes Jahr und jeden Namen müssen wir da auswendig kennen. Das ist sicher eher so in die Richtung. Auf der anderen Seite Psychologie vor allem oder nachher eine Auslegung von den Texten, Fragen, Lebensfragen, Moral und Ethik, das ist sehr oft begleitet worden von sogenannten Seminarien. Man hat einfach die Vorlesung gehabt, wo man irgendetwas hat durchgenommen hat, wo man dann nachher auch erarbeitet hat in Gruppen, also in Kleingruppen, wo man Arbeiten geschrieben hat, wo man Themen, spezielle Fragen, Themen ist nachgegangen. Und damit kann man sich eigentlich in das ganze Sachgebiet ein bisschen einarbeiten.
Du hast Chur gewählt als deine erste Station im Studium. Ist Chur nicht sehr, in Anführungszeichen, konservativ?
Nein, gar nicht. Also zumindest gesehen nicht. Also wenn ich auf Chur bin, studieren, das hat auch den Einfluss gehabt von dem Mathelehrer, den ich vorher erzählt habe. Der war ja in Chur und den habe ich sehr gut gekannt. Und in dieser Zeit, wenn ich als Oberwalliser das Theologiestudium in Freiburg anfange, war eigentlich im Oberwalliser Seminar fast niemand gewesen. Und so haben wir mehrmals erlebt, auf das Chur gehen, das Theologiestudium anzufangen. Und zweitens muss ich sagen, das Seminar in Chur war höchst interessant gewesen. Also wenn ich da angefangen habe, waren Studenten, ungefähr so 60 an der Zahl, altersmässig von 18 bis 73. und alle möglichen Sporten. Also es hat keine Ratne gehabt, und es hat Ledige gehabt, und es hat Frauen gehabt, und es hat Männer gehabt, und es hat 40-Jährige gehabt, und Ordenslied und alles Mögliche. Und das ist das, was eigentlich sehr interessant ist, weil ich glaube, es gibt nie einen besseren Rahmen, Theologie studieren, als wenn so grundsätzlich verschiedene Menschen miteinander das Gleiche studieren, über das Gleiche diskutieren, mit ihrem Lebenshintergrund, mit ihrer Lebensart, und das nachher zusammentragen.
Also wenn man dich so kehrt, habe ich schon das Gefühl, dass dir das die Chur gefallen hat, also das ganze Studium, das Chur.
Also das Chur hat mir sehr gut gefallen, wobei es ist sicher auch her gewesen. Also wenn ich denke, wir kommen hier so mal, würde ich jetzt mal so sagen, also mal konservativer, eher kirchlich gesehen, mal eher mal sturer Rahmen raus, oder? Und nachher gehen wir in das Seminar. Also das erste Jahr war für mich recht ein Herzjahr gewesen. Also der Umbruch mit Glauben, mit dem Leben, mit Lebensfragen, da können Sachen in Frage stellen, in Diskussion stellen, das war am Anfang schon sehr her gewesen. Weil für uns ist sehr viel einfach so ist und fertig, oder? Und darüber kann man nicht diskutieren. Und nachher müssen wir einfach lernen, auch Sachen, die für mich persönlich vorher sind, ja, strenge Normen gewesen, die wir nachher können diskutieren können. Und dort muss ich sagen, das war für mich die entscheidende Wende gewesen.
Du sagst, dass Chur schon relativ liberal war, dass der ziemlich einen Umbruch gegangen hat im ganzen Deichen. Du bist nachher nach Lyon. Ist das nicht noch viel verstärkt, in Lyon zum Ausdruck zu kommen?
Also Lyon, muss man sagen, es ist in Lyon trifft Malz. Also Lyon hat Kirchen in allen möglichen Formen. Da gibt es von, sagen wir jetzt so richtig Ekon bis total freie Gesellschaften gibt es eigentlich da alles. Und Klosterkirchen, die geprägt sind von Klosterbrüdern und so weiter, da trifft man eigentlich alles. Und an der Fakultät muss ich sagen, es ist eine Welt, es ist einfach eine Weltfakultät, es ist nicht mehr eine schweizerische Fakultät oder es ist nicht mehr eine europäische Fakultät, sondern es ist eine Weltfakultät. Ich muss sagen, ein Drittel von den Studenten, die hier in Lyon studiert haben, sind ein Drittel sind Afrikaner, und dann gibt es Asiaten, die studiert haben, Libanesen, Nordafrikaner, die da sind, es gibt Amerikaner, die da sind, Engländer, Irländer, alles Mögliche. Und das ist schon das, was sehr interessant gemacht hat. Einfach neue Menschen kennenlernen, neue Arten von Menschen kennenlernen und schauen vor allem auch, wie sie jetzt mit Glauben und Kirche umgehen, in ihren Ländern, in ihrer Gesellschaft, in ihrer Lebensweise. Und das kann man mit dem vergleichen, was wir hier erleben, das ist sagenhaft schön gewesen.
Wieso bist du überhaupt nach Chur? Von Chur nach Lyon gegangen. Ist das bestanden? Ist das quasi so eine logische Fortsetzung oder hast du das vielleicht nochmal?
Es ist ja so, dass in Chur in diesem fünfjährigen Theologiestudium zu meiner Zeit so war, dass man im dritten Jahr einfach ins Ausland ist gegangen. Das hat man gewünscht, dass man einfach mal ein Jahr nicht in einem Seminar wohnen tut, sondern mal in die Welt geht und uns selber Häuser tut, das was selber Leben tut, dass man so spüren kann, bin ich berufen, kann ich irgendwann mal ein Leben, aber ich suche wieder so ein einziges Leben. Ohne dass ich jetzt in dem Gehege, in der gezüchteten Kultur vom Seminar drin bin. Und das ist von daher uns fast vorgeschrieben worden. Und das war so eine gewisse Tradition gewesen, dass von Chur jedes Jahr ein oder zwei sind auf Lyon gegangen. Und von Kollegen, die ich oben hatte, oder Studenten, die von Lyon zurück haben, habe ich sehr viel Gutes gehört, Positives gehört über das Lyon. Und darum hat es mich eigentlich wieder hingezogen.
Reinhard, du hast im Vorfeld, hast mir mal erzählt, dass dein Lyon die Arbeiterpriester beeindruckt haben. Was ist denn das für eine besondere Art von Priester, die Arbeiterpriester?
Ja, Lyon, müssen wir, oder auch ganz Frankreich, ist ja so, dass Priester, der grosse Teil, eigentlich nicht von der Kirche gezahlt werden. Die leben da vom Almosen oder eben von diesem Arbeiterpriestertum. Oder für ihre Dienste am Grund müssen, nur werden die da teilweise bezahlt, dass sie aber leben können. Jetzt, in der Pfarrei, wo ich bin, dazugehört, das ist eine sehr interessante Pfarrei gewesen. Es sind eigentlich drei Pfarreien, die eine Pfarrei schlussendlich geworden sind. Und zwar ist das in Saint-Christ-Rouen in Brux. Und da sind in dem Pfarrhaus, wo wir das nächste waren, sind zwei Klosterfrauen gewohnt. Und die haben noch vier Studenten mit ihnen gehabt, haben irgendwie das Pfarrhaus so als ihre Wohnhaus gehabt. Und da ist jeder Mann und jede Frau dauernd daheim gewesen. Da, man konnte kaum gehen, da war immer offene Pforte. Und nachher hat es in der Pfarrei drei Priester gehabt, einen älteren, so 70-jährigen Priester und zwei aber junge, 40 umeinander. Und diese Eltern war das auch der, der ein bisschen Haushalt den Priester gemacht hat, der auch tagsüber, wenn jemand da war, ein bisschen hat, Maske gelesen, gelegentlich mal. Und die anderen beiden sind aber an die Arbeit gegangen. Und am Abend nach der Arbeit, um 5 Uhr, wenn die in der Fabrik sind, fertig waren, sind die zurück in die Pfarrei gekommen und haben da geschafft, eben mit Jugendlichen, haben Gottesdienst gefeiert, sind Samstag, Sonntag da gewesen für die Leute. Und das ist schon das, was mir wahnsinnig Druck gemacht hat. Mit welchem Engagement die zurückkommen und nachdem sie einen Tag lang geschafft haben und mit welcher Art sie haben, Religion erzählt, von Glauben erzählt und wie sie ihren Glauben gelebt haben, das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
Was hätte das jetzt für Vorteile, wenn ich ein Pensum, also quasi halb, 50% schaffen wir aber irgendwo in der Fabrik oder wo immer und 50% quasi ist mit Priester. Was bringt das für Vorteile mit sich?
Also Vorteile, das ist nur schwer zu sagen, also Vorteile, es ist sehr, sehr zu leben. Also in der Hinsicht muss man sagen, eher ein Nachteil, weil ich muss selber für mein Brot schauen, selber für meine Wohnung aufkommen. Ich muss selber schauen, dass ich mit meinem Leben zurechtkomme. Und auf der anderen Seite, der grosse Vorteil oder das einzige Schöne an der ganzen Sache sehe ich, dass die Menschen da leben, die das Volk lebt. Und das ist nachher auch in ihrer religiösen Priesterleben oder in ihrem Leben drin oder in ihren Feiern drin erzählen und von dem, was mit dem Volk zusammen erfahren, die in das Leben dienen. Ich glaube, das ist das, was sehr wichtig ist, dass Glaube und Leben einen Zusammenhang bekommt. Und ich glaube, der Arbeiterpriester hat in der Hinsicht einfach den Vorsprung, dass er da, wo er drin lebt, erfahren tut, wie der Mensch lebt und dass er nachher das zum Thema machen kann und die ganz alltäglichen Situationen kann religiös deuten oder nachher religiös im Glauben zur Sprache bringen.
Könntest du dir das vorstellen, dass in der Schweiz, überall in der ganzen Schweiz, unser Arbeiterpriester eines Tages wird gehen? Sind bei uns Strukturen vorhanden, dass das auch möglich wäre?
Das ist relativ hart. Erstens mal müssen wir sagen, die Arbeiterpriester, das ist ein Phänomen, das schon hauptsächlich von Frankreich herkommt und das ist eigentlich ein bisschen verböhnt. Also die Kirchenleitung, Rom oder auch die Bischöfe wollen das nicht unbedingt. Und in Frankreich, müssen wir sagen, haben wir die Priester in der Geschichte vor allem eingesetzt, eine grosse Werke für die Erarbeitung von Gewerkschaften haben sich eingesetzt, für die Arbeiterschaft und so. Und dass die Arbeiterpriestertum hat sehr starke Anstriche von so kommunistische Lebensphilosophie oder eben so kommunistische Priesterhaltung und so. Und das ist nachher von Rom eigentlich gar nicht gewünscht worden. Und die haben auch recht damit, ja, schwer unten durchmessen, eine Haufen Sachen wegen dem. Auf der anderen Seite müssen wir sagen, ja, wenn einer das wünscht und so, die Möglichkeiten sind sicher da. Gerade in der Schweiz, in Regionen, Zahra, im Bistum Basel, hat es ja immer wieder einen oder den anderen gegeben, den ich jetzt persönlich kenne, der solche neue Wege geht und der versucht, ja, sicher so vielleicht mehr frei zu machen von Kirche, von der offiziellen Amtskirche und dadurch irgendwas ein bisschen anders und menschlicher zu wirken.
Nach Lyon bist du nicht aber zurück nach Chur, sondern du bist auf Freiburg. Wieso geht man denn nicht wieder zurück, da wo eigentlich das Studium hat angefangen? Oder wieso bist du nicht zurück?
Also das ist das, was ich am Anfang schon gesagt habe. Ich bin ja auf Chur gegangen, weil da zumal im Oberwalliser Seminar oder also im Oberwallis, müssen wir sagen, relativ wenig Studenten sind in Freiburg gewesen. Und da hat man mir das quasi so erlebt. Aber ganz klar, mir da zumal der Regens, den ich hatte, der Baron François, gesagt, wenn dann mal die Umfeld wieder so ist, dass wir mehr Studenten haben und so, dann werde ich dann wahrscheinlich nicht zurückgreifen auf Freiburg. Und wenn ich damals mal im Chur im zweiten Jahr war und mal psychisch Erde vorbeikomme und habe gesagt, aber ja, und dann sehen wir uns im Herbst in Freiburg, habe ich dann gesagt, ja, ich gehe dann gerne nach Frankreich und dann gesagt, gut, Frankreich ist in Ordnung, aber im anderen Jahr müssen wir zurück auf Freiburg. Und von dem her bin ich dann nachher nach Freiburg gegangen. Es hat mir auch nicht gerührt.
Also hat es dir zu Freiburg gefallen?
Ja, man hat da wieder so diese Walliser Kollegen getroffen, die im Theologiestudium waren. In der Zeit hat es ja völlig am Park gegeben. Und von dem her war es auch wieder interessant gewesen. Man hat auch wieder neue Studenten kennengelernt und eine neue Art von Universitätsbetrieben einerseits und auf der anderen Seite eine Seminargemeinschaft. Und ich muss sagen, ich habe zu meiner Zeit eigentlich das Freiburg sehr positiv erfahren.
Und also rückblickend jetzt das ganze Studium. Man hat ja eine gewisse Vorstellung und sind also dann in Wirklichkeit ein bisschen anders. Also du bereust nicht, dass du das Theologiestudium gemacht hast?
Nein, ich würde das nie bereuen. Weil das ist erstens mal ist höchst interessant und zweitens, das gibt einem fürs Leben sehr viel. für das Leben umgehen mit den Menschen. Und das geht ihnen auch glaubensmässig sehr viel. Also ich würde nie das Gefühl haben, dass jetzt das eine verlorene Zeit war, die 5 Jahre, als ich das Theologiestudium gemacht habe.
Gut, ich werde einen weiteren Musikwunsch anhören von Reinhard Imhasli, der Mann im Matter mit dem Zündholz.
Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hätte Flamme gegeben. Und ich habe für Zigaretten will ein Feuer vom Hölzli nehmen. Aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Und es hat noch fast ein Loch in den Teppich gegeben davon. Ja, man weiss, was passieren kann, wenn man nicht aufpasst mit Feuer. Und für glühter Zigaretten ist ein Teppich doch zu teuer. Und vom Teppich hat auch Gruß können das Feuer ins ganze Haus. Und wer weiss, was da nicht alles noch wäre worden draus. Es hat einen Brand gegeben im Quartier und es hat die Feuer wer müssen kommen, hat die gehornet in den Strassen und den Schlauch vom Wagen genommen und sie hat Wasser gespritzt und das hat gleich nichts genützt und die ganze Stadt hat brennt, es hat sie nichts mehr geschützt und die Leute wären rumgesprungen in der Angst um Hab und Gut, hat die Gemeinde ihnen Feuer gelegt, hat den Sturmgewehr genommen, ihr Wut als hat brüllt, wer ist schuld, das ganze Land in einem Tumult, dass man geschossen hat auf Bundesrat am Rednerpult, Duno hat interveniert und Duno Gegner sofort auch für ihr Schweiz der Frieden zu retten, wären mit Panzer gekommen, es hat sich aus den Nadina auf Europa, Afrika, es hat einen Weltkrieg gegeben und die Menschheit wäre jetzt nicht mehr da. Ich habe ein Zündhölzli angezündet und das hat eine Flamme gegeben und ich habe für Zigaretten will ein Feuer vom Hölzli nehmen, aber das Hölzli ist davon gespickt und auf den Teppich gekommen. Gott sei Dank, dass ich es vom Teppich wieder fort habe genommen.
Ganz ein kurzer Manimatter, das Zündholz. Reinhard Imhasli, nach 5 Jahren Schule, nach 5 Jahren Studium in dem Sinn, hat ja ihr euch so quasi ein Lehrjahr, ein Pastoraljahr nennen die das. Ist das obligatorisch, das Pastoraljahr, und geht das tatsächlich ein Jahr?
Ja, also damals, oder hat man gesehen, dass das obligatorisch ist. Und das ist heute schon so, dass man an und für sich, jeder, der nachher in einer Pfarrei tätig ist, irgendwie so ein Pastoraljahr, ein sogenanntes Lehrjahr machen tut. Und zwar ist das noch wichtig, habe ich das Gefühl, weil ich gebe 5 Jahre das Studium und da lernt man sehr viel vom Theoretischen und so und von der Praxis haben wir dann vielfach doch noch wenig bis keine Ahnung. Aber das Studium ist vor allem auf Kopflastigkeit ausgerichtet und weniger nachher auf das Umsetzen von dem Studium. Und im Pastoraljahr oder eben im Lehrjahr hat man dann die Möglichkeit, das, was man gelernt hat, was man studiert hat, nachher in die Taten umzusetzen. Und das sollte ja auch so sein, dass ich im Pastoraljahr in möglichst viele Sachen, die mich nachher in einer Pfarrei, im pfarreilichen Leben antreffen dient, dass ich in sehr viele Sachen drin schauen kann. Also ich denke mir da, Pastoraljahr, für mich am Anfang war es so gewesen, dass man mal in die Schule gegangen ist, dass man ein bisschen in die Christlehre gegangen mit den Priestern, die da waren, mit Katecheten, dass man ein bisschen da drin gehockt ist, dass man nachher eine gewisse Zeit auch selber die Christlehre übernommen hat und mal selber geschaut hat, ein paar Stunden Unterricht zu geben. Oder man hat angefangen, Predigten zu machen, das ist noch recht hart, so Predigten schreiben und nachher vom Lehrmeister anschauen und kritisieren und dann nachher halten und dann wird wieder alles von A bis Z erschreckt und auseinandergenommen. Es ist hart, aber sicher sehr lehrreich und sehr gut.
Du hast ja dein Pastoraljahr in Zermatt absolviert. Wie ist denn das? Wie ist das klar eigentlich, wenn man das Pastoraljahr macht, ist dann eigentlich der Entscheid schon gefallen, dass man Priester will werden? Also wenn man jetzt ja das Theologiestudium macht, ist ja das eigentlich noch nicht entschieden. Also dann kann man ja irgendeine andere Richtung wählen.
Ja, das ist das, was vielleicht zu meiner Zeit, wenn ich als Theologiestudium angefangen habe, viele Leute ja hier auch noch oder jetzt in der Verwandtschaft auch nicht so genau gewusst haben, aber was sind nachher für Möglichkeiten da, in einer Kirche tätig zu sein mit einem Theologiestudium, ausser dem, dass man jetzt Priester macht. Also mir ist einfach so auf die Idee gekommen, ah, der geht ein Seminar, also wird er Priester. Und das ist ja heute nicht mehr so. Also wenn einer in ein Seminar geht oder in ein Theologiestudium, dann heisst das noch lange nicht, dass er Priester macht. Und von mir ist es schon richtig, dass man sich während diesen Jahren vom Theologiestudium entscheiden tut, was ist nachher in meinem Weg, dass man dann während diesen 5 Jahren uns Beziehung spüren tut, kann ich eine Einzige leben, bin ich von eigener Einzige zu leben, oder habe ich lieber eine Tendenz, eine Familie zu gründen, oder einfach viele von diesen Lebensfragen müssen wir sich während dem Studium recht gut überlegen. Und die Kur ist eigentlich so gewesen, dass die meisten von den Studenten sich entschieden haben, während dem Jahr, was im Ausland waren. Also die, die vom dritten Jahr sind zurückgekommen und gesagt haben, wohl, ich gehe richtig Priester um, oder der, die haben gesagt, ich gehe richtig Laientheologie, dass das nachher gewöhnlich endgültig war. Und der, der am dritten Jahr ist zurückgekommen und noch nicht gewusst hat, was er will, der gewöhnlich im Pastoraljahr noch nicht gewusst, was er will. Und das ist natürlich ein bisschen mühsam, oder? Dass man einfach mal versucht und sich eine Häufe positive und negative Aspekte auflisten tut und sagt, ja, Gottes Name, jetzt müssen wir mal eine Entscheidung treffen, dann packen wir die. Also ich glaube, wenn man das Pastoraljahr retreten tut, müsste man schon wissen, zumindest so tendenziell, welchen Weg will ich jetzt wirklich schlagen.
Und du hast das gewusst denn?
Ja, für mich war das eigentlich ziemlich klar gewesen. Also ich muss sagen, nach dem Jahr, als ich von Lyon zurückkomme, habe ich so ziemlich gewusst, dass ich mal Priester werde.
Wie alt bist du eigentlich in diesem Pastoraljahr?
Also im Pastoraljahr bin ich, was sagst du, 20-Jähriger gewesen.
Kann man denn mit 26 sagen, zum Beispiel, ich heirate nie?
Ja, das ist relativ schwierig. Das ist ein Wagnis, das man da eingeht. Aber ich denke, wir mit 26 Jahren sind viele Männer und Frauen geheiratet. Die haben nie überlegt, kann ich mit der Frau die nächsten 50 Jahre zusammenleben oder bin ich eigentlich zu der Ehe berufen oder nicht. Ich glaube, das ist ein Alter, wo man solche Entscheidungen schon treffen kann. Und klar, es ist immer ein Wagnis, gleich wenn ich eine Ehe gehe, wenn ich jemanden heirate, ist es ein Wagnis. Das ist nicht hundertprozentig, dass es nachher so geht, weil das zeigen ja die deutschen Statistiken. Und das ist immer mal Priester so. Also, ich vermute anhand von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe, an meinem Lebenswandel, den ich habe, und so, dass ich das Gefühl habe, wohl, es ist möglich, das zu machen. Und geht's, so geht's, und geht's nicht, so müssen wir einfach auf solche Entscheidungen immer wieder zurück drauf kommen.
Das Pastoraljahr ist ja zügig ein Weihejahr.
Ja, im Pastoraljahr, aber der, wo der richtige Priestertum geht, das ist für den auch das Jahr der Entscheidungen oder der definitiven Entscheidungen. Und zwar ist es das so, dass ich jetzt im 8. Dezember in dem Pastoraljahr, also nach 4 Monaten Erfahrungen, meine erste Weihe hatte, und zwar als Diakon. Also das ist eine Vorstufe zum Priestertum, das Diakonat. Das heisst, man wird beauftragt, also das Wort Gottes auch zu verkünden, das heisst, die Predigung, man hat gewisse Befugnisse, dass man Teilsakramente schon spenden als Diakon. Und auf der anderen Seite ist eigentlich als Diakon auch die ganzen Versprechen, die man macht. Also das Zölibat, die Ehelosigkeit vom Priester, den ich nicht als Priester wie verspreche, sondern eigentlich als Diakon.
Ich komme nochmal zurück auf das ein bisschen, ja, auf eigentlich dieses junge Alter noch. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass gewisse Leute heiraten, dass die auch zum Teil zweifeln. Bist du dir absolut sicher gewesen, das ist mein Weg, so muss ich es machen? Oder hat man da nicht auch Zweifel und dachte, und wenn es dann nicht geht, oder schaffe ich das und geht das mit mir?
Also ich glaube, so Zweifel sind ja schon da. Aber, die Entscheidung, die man da trifft, oder schlussendlich die Weihe, die man da empfängt, ist ja nicht gerade von heute auf morgen. Oder? Das ist ja ein Weg, der ein Kollege angefangen hat, also wo man ein Seminar eintritt, weil ja hier im Oberwall ist aber so stark schon die Idee, und das wird ein Priester, müssen wir sich ja da ganz klar auseinandersetzen. Und auch während diesen 5 Jahren im Studium hat man sich ja da immer wieder beschäftigt und geschaut, ja, kann ich echt das, oder bin ich fähig so zum Erleben oder so. Schlussendlich ist ja das nur eine definitive Entscheidung, die den einen rechtlichen Charakter hat. Aber ich glaube schon, dass man die Entscheidungen treffen kann, anhand von dem Leben, das ich da gelebt habe, und anhand von den Erfahrungen, die ich mit mir selber gemacht habe, muss ich sagen, wohl, es ist richtig gewesen, ich kann es packen, aber ob man die Sicherheit, dass das wird haben, so, die hat man nie.
Und irgendwann kommt ja dann der Tag von der Priester, wie von der Primiz. Das ist ja für das Oberwallis nach wie vor ein sehr, sehr grosser und sehr, sehr wichtiger Anlass, wird ja quasi vom ganzen Oberwallis gemeinsam begangen. Wie hast du das erlebt, im Prinzip so ein riesen Anlass um deine Person? Ist das für dich wirklich, also der Hochzeitstag sollte im Prinzip der schönste Tag vom Leben sein. Dann heisst ja das eigentlich, dass die Primiz auch der schönste Tag vom Leben müsste sein.
Ja, was soll ich sagen? Also einerseits ist Primiz ist ja sicher ein schöner Tag. Also man ist mit den Häufen Leuten zusammen, die uns begleitet haben während dem Leben. von Familie, Verwandtschaft, die da zusammenkommt, Freunde, die uns begleitet haben, Menschen, die während diesen Jahren Theologiestudium und so wichtig geworden sind. Und auf der anderen Seite, was natürlich auch streng ist an dem Tag, ist einfach schon der Rummel, der um die Person herrschen tut. Und ich muss sagen, die Prämiz, die ansonsten an mir gemacht wurde, ist, das ist sicher sehr schön gewesen. Und ich habe da einen grossen und schönen Tag erlebt. Also ich denke, wir freuen eigentlich zurück an diesen Tag.
Aber kannst du als Priester oder als neuer Priester jetzt sagen, ich hätte gar meine Prämiz so oder so? Oder wird die quasi einfach in einem fixen, ja, ziemlich in einem einigermaßen fixen Rahmen einfach abgeholt?
Also bei mir ist konkret so gegangen, dass ich ja, ein Jahr, zwei vorher mal mit dem Pfarrer bin vorbeigegangen oder sonst und mal mit ihm geredet habe und gesagt, ja, ich hätte die Idee, Priester zu werden und vermutlich werde ich das aber in dem Sommer sein, in dem 87 sein. Und dann haben wir miteinander so ein bisschen gehängert oder so und er hat erzählt, wenn er da zumal hat seine Prämiz erlebt und so. Und schlussendlich haben wir eigentlich so geeinigt, dass ich ihm gesagt habe, also er und die Pfarrei, dass sie das ein bisschen an die Hand haben. Und dann hat nachher eigentlich der Grossteil der Pfarrerat und der Pfarrer eigentlich selber in die Hand genommen. Weil es ist schön gross, eine Organisation, die da muss mitspielen muss. Und da ist man ein Pastoraljahr drin, da sollte man sich noch auf die Weihe vorbereiten und so. Und da hat man selber nicht wahnsinnig viel Zeit, jetzt da auch noch helfen, selber mitzumischen. Klar, immer wieder ist man zusammengekommen, ist ihnen erzählt, was sie so um sie haben. Es ist ihnen erzählt, was machen dient und wie sie gedeihen, das zu machen. Man hat beraten und diskutiert, man hat Sachen geändert und auch nach meinem Gutdenken so verändert. Und, aber schlussendlich muss ich sagen, ist das schon ein Stück wieder das Fest von der Pfarrei. Nicht unbedingt nur das Fest von diesem neuen Priester, der der Priester wird, sondern es soll ja auch das Fest sein von der Pfarrei, wo er drin aufgewachsen ist und wo er drin getauft wurde ist und gefirmt wurde und wo er seine religiöse Kinderstube erlebt hat.
Als junger Priester war also deine erste Stelle zu Naders. Naders ist eine sehr grosse Pfarrei, das heisst auch viel Arbeit. Hast du dich gefreut, nach Naders zu gehen, oder wärst du lieber in ein kleineres Dorf gegangen?
Ja, lieber oder nicht lieber. Ich habe Naders im Grunde noch gar nicht gekannt. Ich habe wohl etwas wenig verwandt in Naders und man hat gewusst, was das Naders ist, aber wie da die Leute leben und was da für ein Umgang ist, und so, das haben wir eigentlich gar nicht gewusst. Und zweitens, als junger Vikar, wenn man da so anfängt, oder als Student, der jetzt auf einen Priester wie zugeht, kann man sich ungefähr ausrechnen, was es freie Stellen gibt. Und das war für mich klar, dass Naders ihnen fehlt und dass ich einen von ihnen spät, also der Jussetun ist ja mit mir zusammen noch geweiht worden, dass einer von ihnen spät wird auf Naders gehen. Und weil der Jussetun quasi von Naders kommt oder da aufgewachsen ist oder da geboren ist, ist mir auch klar, dass nicht er wird auf Naders gehen, sondern dass ich muss auf Naders gehen. Ich muss sagen, das war sicher eine schöne Zeit.
Wie hast du deine erste Stelle erlebt? Aber Naders ist eine grosse Gemeinde mit aber viel Arbeit. Also ich habe das Gefühl, das ist ein enormes Pensum, das ihr da leisten müsst. Ist das nicht sehr schnell einfach wirklich ein Stress geworden?
Also ich muss sagen, ich habe die Pfarrei Naders sehr positiv erfahren. Und zwar im ersten Jahr waren wir ja noch zu dritt, weil wir ja die Arbeit ein bisschen und lange aufteilen konnten. Ich muss sagen, der Pfarrer ist mir ein Stück weit so Vater geworden. Er ist ein bisschen eine Vaterfigur. Er ist auch der Pfarrer, der mich dazu mal getauft hat in der Susta. Und was ich auch sehr viel gelernt habe, ist vom Arthur Escher, vom damaligen Rektor zu Naders. Menschlich gesehen habe ich von ihm sehr viel mitbekommen. Und der Arthur ist ein Typ, der sehr eine gute Beziehung zum Volk hat. Und dadurch ist man sehr rasch in die Gewohnheiten und Art von dieser Pfarrei drich gelebt oder drich
gekommen. Reinhard, du hast mir euch vorher gesagt, und das hat mich eigentlich erschrocken, dass ihr einen Tag, einen Freitag pro Woche habt. Also das heisst, ihr arbeitet 6 Tage und einen Freitag hättet ihr eigentlich, aber da kommt sicher noch viel einfach dazwischen, wo ihr dann einfach euch gehen müsst. Also wir normal Leute, in Anführungszeichen, haben ja 2 Tage frei und das kommt ja sicher nicht von irgendwo. Ist das nicht streng, 6 Tage arbeiten, einen frei? Wenn es gut geht, ihnen frei.
Gut, vielleicht muss man sagen, Priester sein oder Priesterleben ist ja nicht unbedingt ein Beruf, gleich wenn ich in die Fabrik gehe und am Morgen mache ich vorne an und am Abend um 5 Uhr hier rauf und dann gehe ich heim und am Nachmittag komme ich wieder und so. oder eine Arbeit, wo ich einfach x Stunden hinter dem gleichen Werkbank stehe oder so weiter, oder? Priester ist eine sehr flexible Arbeit. Also es gibt Stunden, wo ich vorbereitet werde, es gibt Stunden, wo ich mit Menschen unterwegs bin, es gibt Stunden, wo ich im Krankenbett stehe, es gibt da, wo ich Kommunion trage, es gibt sehr viele offizielle Anlässe, Abendsitzungen, die man hat mit den ganzen verschiedenen Räten, die da sind, oder Vorbereitungen wieder. Aber von dem her müssen wir sagen, mal jetzt hier ein Also den ersten Einbruch hatte ich schon im zweiten Jahr. Da war es so, gewesen, dass der Escher ist fortgekommen und dass ich mit dem Pfarrer Pfaffa der Lenz ein bisschen nahter war. Und da haben wir also beide zusammen ziemlich genug bekommen. Und da hatte ich schon die ersten Anzeichen, so ein bisschen Stresssymptome gehabt. Man hat nicht kann einschalten, man hat das quasi müssen durchziehen. Und wir haben dann auf die Jahre gewährt, dass wir gesagt haben, dieses Jahr machen wir es, aber wir wollen unbedingt wieder einen dritten Priester zu nahter. Und das haben wir ja dort zurückbekommen. Aber so in der ganzen Spannung drin, an der Arbeit drin, es ist schon aber teilweise auch die Gesundheit ein bisschen in Flöten gegangen. Und das sind nachher Sachen, die sich so angehäuft haben, dass aber dann schlussendlich so weit gekommen ist, wie es gegangen ist.
Nach 4 Jahren hast du die Donaters verlassen. Jetzt mal eine logische Folge wäre doch einfach, wenn man merkt, ich mag nicht mehr, dass man quasi einfach mal sagt, so, jetzt mache ich ein Sabbatjahr. Einfach ganz etwas anderes. Hast du das nie überlegt?
Ja gut, ich muss sagen, das Nadere ist teilweise die Arbeit dazu gekommen und teilweise ist natürlich auch Querelien dazu gekommen mit dem Bistum, mit der Leitung und man hat sich auch kirchenpolitisch ein bisschen Fragen gestellt, weil viele Sachen, die ich damals in meinem Studium erfahren habe, die ich gelernt habe, sind einfach nicht mehr so gewesen wie im 87. Also die Kirche hat rechte Schritte rückwärts gemacht, vor allem aber die offizielle, die Amtskirche. Das Seminar in Chur ist anders gemacht worden, die Bischofswehen, die da gekommen sind, Haas oder auch in anderen Ländern, das hat einfach einem zu denken gegeben. Und so ist nicht nur die Arbeit eigentlich schlussendlich die Schuld gewesen, dass man von dem, ja, vom Beruf, so war ich ein bisschen hat wollen verändern oder hat müssen verändern, sondern uns war aber die ganze Struktur, die Kirchenstruktur, die Ämterstruktur, die in der Kirche sind. Und so ist für mich eigentlich, nach diesen 4 Jahren in Natres, habe ich eigentlich schon mal so tendiert, so richtig Arbeiterpriester zu gehen. Aber dafür hat man eigentlich keine Musik hier gehabt. Musste Gedicht oder ja, eure Kollegen haben wir es ein Stück wieder, so Priester, die Kollegen sind, haben wir ein Stück wieder gesehen, uns schadet, wenn der Fage ist oder so, tue doch etwas anderes machen, will nicht einmal probieren, in der Jugendarbeit und so. Und an und für sich habe ich die Jugend sehr gerne gehabt und ich habe es nachher schon erfolgreich mit der Jugend sicher geschafft und darum habe ich mich auf das Abenteuer nachher auch als Jugendseelsorger eingelassen.
Ist das ein Abenteuer gewesen?
Ja, es war ein gutes anderthalb Jahr, gewesen, aber es war also wunderschön. Gewesen. Also mit der Jugend konnte ich unverschämt gut arbeiten.
Also in dem Fall kann es also nicht an der Jugendarbeit gelegen sein, dass du trotzdem das Gefühl hast, das ist nicht mehr der Weg für mich. Ist das schon einfach, sagen wir jetzt mal, Druck von uns an Sachzwänge gewesen, die zu dem Entschluss geführt haben? Also du hast zum Beispiel das Bistum vorher angesprochen.
Also man muss sicher sagen, Jugendarbeit ist sehr neuvertriebende Arbeit. Also da Jugendseelsorge, da ist man also mehr noch unterwegs als zum Beispiel als Vikar in Natres oder so. Man trifft so häufig neue Leute und so viel in der Nacht ist man an der Arbeit, dass es Diskussionen gibt oder auch irgendeine Weihnachtsversammlung und so. Und das ist sehr interessant. Und auf der anderen Seite muss ich sagen, junge Leute haben auch dumme Tendenz, einfach dumme Fragen zu stellen. Fragen, die man aber nicht unbedingt selten stellen. Und genau in Sachen Kirche stellen einfach junge Leute heute Fragen, die nicht dumme Fragen sind, sondern Fragen, die zurechtgestellt werden und müssen gestellt werden. Und ich habe mich nachher auf meine Art, mit meiner Persönlichkeit, wie in diesen Fragen ein bisschen verbissen. Die Frage dem Bischof vorgelegt und irgendwas sind die Antworten, die ich von der offiziellen Kirchenleitung bekommen habe, nicht befriedigend gewesen. Und schlussendlich fühlt man sich vielfach allein gelassen. Und so ist dann einfach so langsam, aber sicher das Ende gekommen, dass ich gesagt habe, nein, da kann ich nicht mehr dahinter stehen. Also ich habe mich ein Wort verloren, mein Posten gefühlt. Nicht von den Mitbrüdern, haben ja uns viel noch unterstützt und man hat viel diskutiert über Sachen, aber viele Sachen hat man einfach, kann man so nicht ändern, weil es müsste von oben am Brücken geändert werden.
Ist in so einem Moment nicht auch ein riesiger Druck da?
Aber ich habe ganz am Anfang gesagt, dass ja ein Priester immer ein Stück von der Öffentlichkeit ist. Und genau wenn, ja, wenn man den eigentlich nicht mehr in Anführungszeichen wieder dem entspricht, was man von einem Priester erwartet oder auch plötzlich Fragen stellt, die man eigentlich nicht vom Priester gewohnt ist, gibt es da nicht so einen grossen Druck. Zum Teil auch Unverständnis von der Öffentlichkeit.
Es gibt nur für den Mal einfach Spaltungen, Leute, die der quasi gegen das sind oder die das Gefühl haben, der ist nicht mehr richtig Priester, der so in Frage stellen dient, der so offiziell Anklagen dient und Hinterfragen dient. Und nachher auf der anderen Seite gibt es Leute, die mit ihnen mitleiden, die den Leidensweg mit ihnen mitgehen, weil sie es schätzen und weil sie diese Art auf eine Art schätzen dient. Aber das ist sicher eine sehr harte Zeit. Das ist sehr hart für denen, die die Entscheidung treffen und die ehrlicher halber müssen weggehen. Und auf der anderen Seite das ist sicher auch hart für das Volk, das eins gar nicht hatte. Das ist natürlich viel von mit den Enttäuschungen verbunden und allen möglichen Sachen.
Wer hat dich in dieser Zeit ein bisschen getragen?
Also ich habe in dieser Zeit immer wieder Kollegen getroffen, die mir darüber erzählt haben, über solche Sachen. Also ich denke mir an Marcel Margalisch, mit dem war ich zusammen am Jodrahim. Wir haben nachtlang diskutiert über die Frage, soll ich nicht, und über andere Fragen. Und schlussendlich, Berik Schamari war da zumal auch noch im Jodrahim und der katechetische Arbeitsstelle war. Und ich habe mich nachher auch noch mit anderen ehemaligen Begleitern auf meinem Lebensweg zurückversichert und ihnen die Frage vorgelegt, soll ich jetzt schlussendlich den entscheidenden Schritt machen oder nicht. Und ja, meistens haben einfach gesagt, wenn du das so empfindest, dann musst du den Weg so gehen. Und ich denke, wir haben auch vorher von Primitz geredet haben, und am Primitz-Tag hat der Hermann Josef Fenetz gepredigt und er hat dazu mal mein Lebensprogramm quasi dargelegt und gesagt, wer der Erste sein will, der muss der Diener aller sein. Und ich muss sagen, an dem Programm bin ich heute kursam geblieben oder an dem halte ich noch heute fest.
Du hast eigentlich deinen Weg sehr konsequent gemacht und bist vom Priester, hast eine total andere Ausbildung angefangen. Du bist jetzt in der Ausbildung zum Lastwagenmechaniker. Wie ist das also so, wenn man vom Priester zum Lehrling wird?
Ja, das ist interessant. Und ich denke, wir haben so das erste Mal in die Gewerbeschule gegangen. Das war also recht interessant. Die jungen Gesellen, die Mitstudenten sind oder Mitlehrlinge sind, die haben am Anfang immer gemeint, ah, der kommt jetzt heute wegen der Lebenskunde und so. Und dann haben wir gefragt, wir sind in die Schule, sind wir gegangen, du, hey, wir heute schon das erste Mal Lebenskunde. Und dann haben sie gesagt, nein, dieses Jahr kommen wir jetzt mit dem in die Schule. Und zuerst ist das nicht so recht, weil ich glaube, aber ich glaube, wir haben ein anderes gutes Verhältnis. Und weil ich irgendein Wohl die Jungen von diesem Bereich schon kennt habe und auch die Lehrer an der Gewerbeschule schon kennt habe, ist das eigentlich nicht viel Neues gewesen, dass ich in dem Haus umeinander gegangen bin. Und ja, es ist eigentlich ein Stück weit schon eine Situation gewesen, die ich ja vorher erlebt habe, ein bisschen auf einen anderen Blickwinkel, aber doch bin ich ein bisschen da präsent gewesen in der Schule. Und ja, am Arbeitsplatz, klar ist das ein bisschen interessant, wenn da plötzlich ein bisschen älterer Lehrling kommt und nachher noch ein Lehrling kommt, der Priester ist, aber schlussendlich müssen wir sagen, es geht ganz gut und wir haben uns so schön und haben einen anderen Frieden in der Garage und das ist schön.
Reinhard, wir schauen beide ganz erschrocken auf die Tür und das ist, kommt zu glauben, in 5 Minuten ist eine Stunde schon abgelaufen. Reinhard, gibt es irgendetwas, was du bereust, was würdest du anders machen?
Also ich bereue nichts. Ich muss ganz klar sagen, das Leben, das ich bis jetzt gelebt habe, hat mir gefallen. Ich lebe intensiv und ich lebe gut. Gut nicht unbedingt finanziell, aber sonst lebe ich gut und aber sehr intensiv. Und ich bereue keinen Schritt, den ich je getan habe. Ich bereue nie die 5 Jahre Theologiestudium. Und Mengen denen, wenn ich heute auf der Straße treffe, sind mir die mit deiner Ausbildung und so, warum gehst du gerade unbedingt Mechanikerlehrling machen und so. Aber ich brauche das alles wohl, die körperliche Beschäftigung und so weiter. Und ich bin nicht einer, der gerne mal still im Büro hocken tut. Das ist nicht so mein Lebensweg. Und ja, von dem her geht es mir eigentlich gut.
Reinhard, ich habe letzte Woche in einer Marketing-Zeitschrift gelesen, dass in Deutschland die katholische Kirche anfängt, Werbespots zu machen für die katholische Kirche. Und irgendwo denken wir, irgendetwas läuft ja falsch, dass wir jetzt anfangen müssen, Werbespots machen für unsere Kirche. Was müssen denn du und ich und wir alle machen, damit es der katholischen Kirche wieder besser geht?
Also katholische Kirche, ja, wie soll man das sehen? Also sicher einmal bräuchten wir eine Kirchenleitung, die vielleicht Fragen von der Zeit, aber Fragen, die Jugendliche heute stellen, die Fragen, die Menschen sich stellen, die mal angegangen werden müssen. Also eine gewisse Offenheit, eine gewisse Menschlichkeit müsste in der Kirchenleitung Platz haben. Ich denke mir Fragen um die ganze Frage von geschiedenen Wiederverheiraten, um die ganze Frage von Umgang mit Sexualität, im Zusammenhang heute mit den ganzen Krankheiten, mit AIDS und alles, was da drum und dran geht, solche Fragen müssen unbedingt angegangen werden. Weil Menschen wollen auf solche Lebensfragen eine Antwort und Menschen wollen, dass man sie da begleitet wird. Und wenn der Kirchenleitung das gelingt, dass man auf solche Fragen eingehen kann, den Menschen so Hilfestellungen zu ihrem Leben geben kann, werden die Menschen ganz sicher dankbar sein, während der Weg geht. Auf der anderen Seite muss ich sagen, vom persönlichen Mensch uns oder vom persönlichen Christus müssen wir anfangen, weniger zu trennen zwischen Glauben und Leben. Das ist das, was mich ein Stück weit am meisten stört, dass man einfach sagt, hier ist Kirche, hier ist Gebet und hier ist mein Leben und hier ist mein Geschäft. Und ich glaube, das müssen wir zusammenbringen. Wir müssen da, wo wir leben, die Christ sein leben. Und genau gleich, das, was wir erfahren, die im Alltag als Christ, am Arbeitsplatz und so, das müsste wieder Einfluss haben in den Gottesdienst, in meine religiöse Feiern. Und da hatten wir eine Einheit, da hatten wir nicht mehr so eine gespaltene Situation, so gespaltene Menschen, die sagen, das ist Religion und das ist Leben und das hat miteinander quasi nichts zu tun. Und das ist das, was der Mensch kaputt macht und die Kirche kaputt macht. Wir müssen einfach ganzheitliche Menschen sein, die glauben und die leben und die arbeiten. Und das muss einfach alles miteinander zusammenhängen.
Reinhard Imhasler, es ist 9 und eigentlich habe ich dir 4 Musikwünsche versprochen. Von Barmzellen habe ich die Zeit vergessen. Jetzt kannst du uns wählen, ob wir noch vom Money, nein, vom Peter Aberts Hippie-Gespenst für dich anhören oder doch lieber der John Denver mit Take Me Home. Du kannst jetzt noch wählen, welchen Titel das wäre für dich noch spielen.
Wir haben das hippigste Bändchen. Das ist etwas, was mir sehr sympathisch ist und was unsere Jugendarbeit auch zum Beispiel Blauring und Jungwach noch grosse Erinnerungen aufkommen. Und das ist schön.
Die werden das für dich spielen. Reinhard, ich möchte mich wirklich ganz herzlich bei dir bedanken. Wir haben im Vorfeld viel gesagt, ich bewundere dir Mühe, dass du kommst. Ich muss sagen, ich habe euch Freude gehabt, dass du bist gekommen. Mir hat die Stunde sehr viel gebracht und ich hoffe euch allen daheim. Es hat euch gefallen. Ich sage dir merci vielmals, Reinhard, und alles Gute für dein Weiterleben.
Merci, ja, merci für die Ladung und ich wollte euch allen merci sagen, was sie gelesen haben.
Und für dich und jetzt aber für alle, die was gegangen haben, noch das Hippie-Gespenstchen.
Es ist die Nacht um 12 Uhr, der Wind weht durch den Schlossgang. Es ist Geisterstunde beim letzten Glockenschlag. Ein kleines Geschöpfchen in einem weissen Umhang. Zieht mutig steigen Geländer ab. In der ersten Kurve wird schon langsam kritisch. In der zweiten hat es grusig rausgespickt. Es schimpft und denkt, ja, das ist wieder typisch. Der Göttler, der Löw, hat das Geländer noch nicht geflickt. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Gespenstli? Es schillert durch die Blümchen auf dem Kleid. Wer kennt schon seine Sörgali und Ängstli? Dem Gespenstli, wo genau es abbehebt. Oh, oh, oh. Gerade trotz, wo die Zellin durch Blümchen stoppen. Kopf voran durch die Tür vor Mademoiselle. Im Schlüsselloch, da hängt noch der Lumpe. Durchgerutscht, ist nur das Knochengestell. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Gespenstli? Es schillert durch die Blümchen auf dem Feld. Wer
kennt schon seine Sörgali und Ängstli. Dein Spänschli, wo gegen alles abbehebt. Doch das bringt das Gefängschli erst so recht auf die Socke. Auf der Bettstatt brüllt das Mordio. Doch die im Bett, was hat die Wölle schocken. Statt der Schock, alle Krampf überkommen. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Gespenstli? Schillet du ein Blümchen auf dem Bett. Wer kennt schon seine Sörgali und Ängstli? Dein Gespenstli, wo gegen alles abbehält. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Gespenstli? Es schillet du ein Blümchen auf dem Bett. Wer kennt schon seine Sörgali und Ängstli? Dein Spänstli, wo gegen alles abverhält. Wer kennt schon die Not vom kleinen Hippie-Gespänstli?